Herzlich willkommen beim GSD-Podcast. Wir reden darüber, was uns bewegt und was im Berufsalltag der Tiermedizin hilfreich ist. Ich bin Selin Fasel und arbeite auf der Geschäftsstelle der GSD. Heute zu Gast ist Carol Malik, die seit 7 Jahren auch hier auf der GSD arbeitet. Sie ist Juristin. Herzlich willkommen, Carol.
Dankeschön, Selin.
Wir sprechen heute über Arbeitszeiten. Was ist überhaupt Arbeitszeit?
Arbeitszeit ist an sich die Zeit, die ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber, dem Betrieb zur Verfügung stellt, quasi zum eben die Arbeit zu erledigen. Und typischerweise, wenn man schaut, wie lange ist die Arbeitszeit, dann muss man in den Arbeitsvertrag reinschauen und da hat es häufig dann die Bemerkung quasi, wie lange eine Person arbeiten muss, sei es eine wöchentliche Arbeitszeit, monatliche Arbeitszeit oder auch teilweise Tagesarbeitszeiten. Das gibt es im Veterinärbereich auch. Das ist die Grundlage.
Ich selber kenne nur die wöchentlichen Arbeitszeiten, das heißt, ich habe eine 42-Stunden-Woche. Du sagst, es gibt eine Jahreszeit oder eine monatliche Zeit. Kann es dann sein, dass ich zum Beispiel im Sommer 100 Stunden pro Woche arbeite und im Winter nur 20?
Das wäre die Jahresarbeitszeit. Da gehen wir schon in ein Spezialthema rein, ein interessantes Thema. Jein, es wäre möglich für dich wahrscheinlich. Jahresarbeitszeit bedingt aber eine große Flexibilität, nicht vom Arbeitgeber, sondern vom Arbeitnehmer oder von der Arbeitnehmerin. Also wenn mit dir Jahresarbeitszeit vereinbart wäre, dann könntest du das frei einteilen und zum Beispiel sagen, im Sommer habe ich gleich gerade Zeit oder Lust oder im Sommer, während den Sommerferien nehme ich mir viel Zeit aus und mache länger Pause und arbeite dafür zu einem anderen Zeitpunkt vom Jahr. Aber bei den Tierärztinnen und Tierärzten, man trifft manchmal den Begriff der Jahresarbeitszeit an, aber die Realität ist, dass man weiterhin in der Regel mit Dienstplänen arbeitet im Veterinärbereich. Und diese sind fix vorgegeben. Das heißt, ein Arbeitnehmer kann nicht selbstständig entscheiden, nächste Woche habe ich gerade keinen Bock, ich arbeite, keine Ahnung, 2 Wochen später oder hole das nach, sondern sie sind eingeteilt. Und aus diesem Grund ist Jahresarbeitszeit im Veterinärbereich grundsätzlich nicht möglich.
Ja, dann sprechen wir jetzt heute eher über das typische Modell, dass wir sagen, okay, es gibt eine Wochenarbeitszeit.
Genau. Und typisch 45 Stunden in der Woche bei den Tierärztinnen und Tierärzten und 43 Stunden bei den TPAs. Obwohl seit diesem Jahr 44,5 runtergegangen, und muss man bemerken.
Ja, es war auch das Gespräch, dass das noch ein bisschen runtergeht in den nächsten Jahren. Mhm. Es war mir so, das würde man bei den Lohnempfehlungen der GSD entnehmen können, oder?
Ja, typischerweise ist das etwas, das bei den Lohnempfehlungen besprochen wird, weil an sich ist auch die Arbeitszeit direkt mit dem Lohn verbunden. Weil wenn du für den gleichen Lohn weniger arbeitest, hast du sozusagen indirekt eine Lohnerhöhung. Deswegen gehört das da dazu.
Also jetzt haben wir die Arbeitszeit, die ist geregelt. Das sind diese 45 Stunden pro Woche.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel. Und jetzt, wenn ich jetzt mehr arbeite, was ist das? Das sind Überstunden oder ist das Überzeit? Oder?
Es gibt die rechtliche Unterscheidung zwischen Überstunden und Überzeit. Überstunden ist der Bereich zwischen der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit bis zum Höchstwochenarbeitszeit von 50 Stunden. Das ist das für den Veterinärbereich gilt. 50 Stunden ist quasi das Maximum, das man annimmt. Das heißt, wenn du 45 Stunden arbeitest, dann sind die 5 Stunden bis zu den 50 Stunden sind Überstunden. Wenn du nur 20 Stunden arbeitest, weil du in Teilzeit arbeitest, dann wären die nächsten 30 Stunden Überstunden. Es wird nicht angepasst an die Teilarbeitszeit oder an das Pensum sozusagen. Und alles, was über den 50 Stunden ist, ist sogenannte Überzeit. Überzeit ist weiterhin erlaubt, aber du brauchst ein dringliches Bedürfnis. Du kannst es nicht einfach als Arbeitgeber entscheiden, dass Personen mehr als 50 Stunden pro Woche arbeiten, sondern es braucht wirklich eine Begründung, ein Bedürfnis dahinter. Und sie sind halt dann auch strikter geregelt. Die gesamte Stunden sind begrenzt über das Jahr und du hast Sachen wie zum Beispiel, wenn du es auszahlst, musst du einen Lohnzuschlag zahlen oder wenn du kompensierst, muss das in einer gewissen Zeitspanne passieren. Weil man einfach sagt, wenn jemand mehr als 50 Stunden pro Woche arbeitet, ist das halt auch eine besondere Belastung und diese soll auch ausgeglichen werden.
Also wenn ich das zusammenfasse, ist es so, dass wir diese 50 Stunden maximal haben für alle, auch Teilzeit, weil man geht davon aus, dass das einfach einem Menschen zugemutet werden kann, egal was er privat noch macht. Und dann haben wir diese zusätzlich, alles was über diese 50 Stunden ist, ist über Zeit und dann ist das nochmals anders geregelt. Du hast gesagt, bei einem dringenden Bedürfnis, also als Arbeitgeber habe ich schon ein dringendes Bedürfnis, wenn ich zu wenig Arbeitnehmer habe, plus ich habe viele Tiere im Notfall, die dann vielleicht nicht medizinisch versorgt werden, habe ich schon das Gefühl, dass vielleicht mein Arbeiter diese 55 oder 60 Stunden machen kann, weil sonst Tiere nicht versorgt werden.
Genau. Und im Notfall ist das auch gegeben, das dringende Bedürfnis. Das ist auch explizit drin, dass im Notfall, also im Picketdienst, auch Überzeit geleistet werden darf. Das ist vorgesehen. Hingegen, was nicht erlaubt ist, ist, dass du dich zum Beispiel schlecht organisierst als Arbeitgeber oder über eine längere Zeit einen Personalmangel hast und einfach die Leute mehr und mehr arbeiten und x Überstunden leisten und im regulären Betrieb sozusagen und dass du das wie abwälzt, das Risiko auf deine Arbeitnehmer. Das funktioniert nicht. Das ist nicht erlaubt. Aber Notfall ist erlaubt, dass du Überstunden und Überzeit leistest, weil das ist eben das, was nicht vorhersehbar ist, aber auch dringend ist, weil die Tiere dann eben versorgt werden müssen.
Jetzt haben wir über das alles gesprochen. Muss man das dann aufschreiben pro Woche oder pro Monat oder wie weiß ich dann das? Weil manchmal, wenn man in der Praxis unterwegs ist, das weiß ich von früher, man steigt ein, dann hängt man noch einen an und ja, schlussendlich weiß ich dann auch nicht mehr genau am Montag, wie lange, dass ich jetzt gearbeitet habe.
Das ist das Thema der sogenannten Arbeitszeiterfassung. Und ja, du hast als Arbeitgeber die Pflicht, die Arbeitszeit zu erfassen. Das ist eine Pflicht vom Arbeitgeber. Was in der Praxis aber häufig angetroffen wird, ist, dass diese Pflicht an die Arbeitnehmer delegiert wird. Dass du dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin eine Excel-Liste zum Beispiel zur Verfügung stellst oder ein Badge oder irgendetwas in der Art, sodass sie die Arbeitszeit erfassen. Und dann ist auch diese Pflicht auf diese Art erfüllt. Aber es ist eine Pflicht, die vorgegeben ist.
Also ich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer schreibe jetzt das schön brav auf, lege das bei mir ab. Was mache ich jetzt mit dem? Wem gebe ich das? Wie oft gebe ich das ab? Und was kann ich damit verbunden erwarten?
Also bei der Arbeitszeiterfassung machst du das ja im Auftrag von deinem Arbeitgeber und deswegen ist es auch wichtig, dass du die Arbeitszeiterfassung dann dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin übergibst. Das wird in der Regel auch gemacht, das finde ich, das läuft gut, weil meistens ist es auch eine Excel-Liste, die irgendwo im System abgelegt ist oder so, wo man das eintragen kann. Was weniger gemacht wird und was aus meiner Sicht problematisch ist, ist, dass die Arbeitszeit vom Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin nicht sauber kontrolliert wird. Das ist ein Thema. Und nach meiner Meinung und nach meiner Empfehlung sollte die Arbeitszeit mindestens einmal im Monat kontrolliert werden von allen Angestellten. Warum? Einerseits ist diese Arbeitszeiterfassung, kann später als Beweismittel gebraucht werden. Also wenn man später nach einem Jahr, nach zwei Jahren plötzlich streitet, hat die Person so viele Überstunden oder nicht, wann hat sie gearbeitet, hat sie Ferien bezogen und so weiter, dann wird man genau auf so ein Dokument zurückgreifen. Und wenn man das nicht kontrolliert hat und nach zwei Jahren sagt, ah ja, aber da hat es Fehler drin und so, ist es wahnsinnig schwierig, das auch zu beweisen im Nachhinein. Weil man müsste dann quasi beweisen, dass es wirklich falsch ist. Das ist schwierig. Und als zweiter Punkt, und den finde ich mindestens so wichtig, ich finde, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sollten wirklich hinschauen und auf Muster achten in der Arbeitszeiterfassung. Also quasi beispielsweise eine Person, die jeden Monat 10, 15 Überstunden macht. Das ist ein Zeichen und man sollte hinschauen. Und das sieht man erst, wenn man wirklich kontrolliert. Warum? Es hat primär oder auf den ersten Blick zwei Möglichkeiten. Die Person schreibt etwas großzügig auf, das gibt's. Dann müsste man hinschauen und mit der Person sprechen. Oder, ganz anderes Beispiel, die Person ist überfordert und sie kommt nicht zu Schlag mit dem Pensum, das sie hat und mit den Aufgaben, die sie erfüllen muss. Und in beiden Fällen läuft man in ein Problem rein als Arbeitgeber, weil entweder man zahlt viel zu viele Überstunden aus, die nicht gerechtfertigt sind, oder die Person, wenn es ganz blöd läuft, geht in ein Burnout rein oder etwas Ähnliches und fällt dann aus. Und das ist ebenfalls ein Problem für den Arbeitgeber, für die Arbeitgeberin.
Ja, du hast gesagt Kontrolle und ich bin immer noch bei diesem Wort stecken geblieben, weil Kontrolle ist für mich oftmals ein bisschen negativ behaftet. Ich hätte Mühe, wenn mein Chef sagt, er kontrolliert mich. Und ich habe gedacht, ja, wie meinst du jetzt das? Ich mache Stichproben, heute war es von 7 bis 11. Was hat er aufgeschrieben? Er hat aufgeschrieben von 7 bis 11:15. So. Und wie ich dich verstanden habe, ist das nicht diese Kontrolle. Du redest von der Kontrolle, dass man Ende Monat sich einen Überblick verschafft. Genau. Und vielleicht im Verhältnis setzt zu den anderen, die im Betrieb arbeiten oder auch schaut, dass es nicht übermäßig viel Überstunden gibt.
Du suchst nach Abweichungen von der Norm. Das meine ich auch mit Muster. Du suchst nach Minusstunden, die sich häufen. Du suchst nach Überstunden, die sich häufen. Beides ist ein Zeichen, dass irgendetwas Besonderes läuft oder vielleicht nicht richtig läuft. Und was du auch anschauen solltest, wären Pausen. Pausen sind auch einzutragen bei der Arbeitszeiterfassung. Du musst schreiben, wann du angefangen hast zu arbeiten und wann die Pausen gelegen sind. Das ist ganz wichtig, weil Pausen dienen dem Erholungszweck. Und auch da ist es wichtig, dass diese eingehalten werden, auch für den Erholungszweck. Und deswegen, wenn du auch da siehst, dass eine Person diese Pausen nie nimmt, ist es auch ein schlechtes Zeichen, weil einfach irgendetwas wohl nicht stimmt. Und in diesem Fall ist die beste Empfehlung, als erstes mit der Person zu sprechen und zu schauen, hey, woran liegt das? Ich beobachte, dass seit 2-3 Monaten das und das bei der Arbeitszeiterfassung geschieht. Was ist das Problem?
Ich möchte mit dir gerne über die Abweichungen sprechen, die du vorher angesprochen hast. Und zwar nicht von den Überstunden, die aus vielleicht Überforderung kommen. Das ist für mich ein komplett anderes Thema. Sondern von den Abweichungen, die geschehen, weil einfach super viel Arbeit getan werden muss. Was macht man mit diesen Abweichungen? Also das ist für mich, Abweichungen ist alles, was über diese 43 Stunden oder alles, was im Vertrag geregelt ist, darüber hinausgeht.
Genau. Überstunden passieren an 2 Stellen in der Regel. Wenn quasi noch Fälle reinkommen, die komplex sind und man länger arbeiten muss, das ist so typisch etwas, oder Sachen, die eben im Notfalldienst passieren. Das sind meistens die 2 Fälle, wo es passiert. Und danach schaut man eben an, sind es Überstunden oder ist es Überzeit? Das ist mal die erste Frage, die man unterscheidet. Und bei den Überstunden ist es so, dass du vertraglich vereinbaren kannst, wie du damit umgehst als Betrieb. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst sie kompensieren, also mit einer Zeitkompensation, so dass du halt auch die Arbeit, die du zu viel geleistet hast, dafür auch wieder mehr Erholung bekommst. Oder du kannst sie auszahlen. Und auszahlen kannst du mit oder ohne Zuschlag. Beides möglich. Wenn du aber vertraglich nichts regelst, gar nichts drin steht im Arbeitsvertrag, dann musst du auszahlen und du musst mit einem Lohnzuschlag von 25% auszahlen.
Nun, für den Arbeitnehmenden ist das für mich jetzt klar. Empfiehlst du auch den Arbeitgebenden, dass sie ihre Stunden aufschreiben?
Nein, die Arbeitszeiterfassung ist für die Arbeitnehmenden gedacht. Das ist mal Punkt Nummer 1. Weil es geht ja auch hier einerseits um die Überprüfung, wenn man einen Arbeitsinspektor bei sich hat zum Beispiel. Das Arbeitsinspektorat geht bei Betrieben vorbei und schaut eben an, arbeitet man zu viel, hält man die Pausen ein, hat man die Ruhezeiten eingehalten. Das sind so Punkte, die sie typischerweise überprüfen. Und dafür brauchst du das. Aber auch, wie vorhin erwähnt, wenn es dann am Schluss vielleicht Streitigkeiten gibt. Typischerweise, wenn man dann gekündigt hat, plötzlich kommen Probleme oder plötzlich oder sie verstärken sich. Und dann kommt es auch zu unterschiedlichen Ansichten und Forderungen. Und hier brauchst du ebenfalls die Arbeitszeiterfassung. Jetzt, wenn du selber, dein eigener Betrieb, wenn das dein Betrieb ist, auch wenn du angestellt bist von deiner AG oder deiner GmbH, ist ja dein eigenes Unternehmen, musst du die Arbeitszeit nicht erfassen. Es macht auch Sinn, weil einerseits bist du in wirklich höherer Stellung, das macht Sinn vom Schutz her, aber auch, weil du dich nur gegen dich selber richten könntest, wenn es Ansprüche gibt. Und das macht ja, das ist in dem Sinn widersprüchlich. Also diese Personen müssen sicher keine Arbeitszeit erfassen. Und bei Kaderangestellten sagt man ebenfalls, dass diese entweder gar keine oder vereinfacht Arbeitszeit erfassen können, also ohne alle Details mit den Pausen, sondern einfach nur die gesamte Arbeitszeit pro Tag. Das kann man auch machen, aber es muss wirklich eine Kaderstelle Vorstellung sein. Es ist nicht der Vertrag, der zählt. Also da kann noch so lange Kader draufstehen. Es geht wirklich darum, ob es wirtschaftlich auch eine Kaderstellung ist. Also ob die Person wirklich auch zum Beispiel ein Budget hat, eigene Angestellte hat, selber entscheiden kann, ob sie anstellt oder kündigt und einen höheren Lohn hat. Man geht von 120.000 im Jahr aufwärts davon aus, dass es dann Kader sein könnte. Und bei den aktuellen Praxen, die wir so kennen in der Schweiz, ist es selten gegeben. Das kommt in Frage bei größeren Kliniken, aber sonst an sich ist die Hierarchie schon so einfach aufgestellt und so flach, dass es an sich selten Kaderstellungen gibt.
Also weißt du, überprüft das jemand? Weil es ist für mich schon eine Verlockung, dass ich als Arbeitgeber sage, okay, ich mache aus jedem meiner Tierärzte einen Kaderangestellten, gebe dem 120.000 im Jahr Lohn und er ist ja der Leiter über die TPAs.
Also wenn du allen 120.000 im Jahr gibst, sind sie vielleicht auch zufrieden am Schluss mit der Stellung. Unter uns, Entschuldigung. Verlockung ist da, ja, aber eben es geht auch mit der entsprechenden Stellung mit einher. Und wenn man dann zum Beispiel bei der Kündigung dann anfängt zu streiten und vor ein Arbeitsgericht kommt, dann würde auch das Arbeitsgericht überprüfen, ob die Kaderstellung tatsächlich gegeben ist oder nicht. Und dann kann es sein, dass du wieder reinläufst als Arbeitgeber.
Ja, also es empfiehlt sich doch nicht. Jetzt haben wir so die Grundlagen angeschaut. Das ist mir alles klar und vielen Leuten draußen bestimmt auch. Nun aber in der Umsetzung, wenn ich jetzt am Montag arbeite, am Dienstag habe ich auch einen normalen Arbeitstag und von Montag auf Dienstag in der Nacht habe ich Dienst. Darf ich das grundsätzlich so einplanen bei meinen Leuten?
Im Grundsatz ja.
Aber?
Aber. Es gibt immer ein Aber bei den Juristen. Also, was das Thema hier ist, sind die sogenannten Ruhezeiten. Du hast als Arbeitnehmer Anspruch auf 11 Stunden Ruhezeiten pro Tag. Das ist der Grundsatz, der rechtliche. Das heißt, über einen 24-Stunden-Tag solltest du 11 Stunden wirklich Pause haben. Okay? Wenn du jetzt von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends arbeitest, sind wir bei 10 Stunden Arbeit von den 24 und der Rest ist an sich Erholungszeit oder Ruhezeit. Ruhezeit kann durch den Piketdienst unterbrochen werden. Also der Bereitschaftsdienst per se ist noch keine Arbeitszeit, sofern du den nicht im Betrieb leisten musst und du nicht eine extrem kurze Einsatzzeit hast, ein sehr besonderes Spezialthema, aber sonst gilt das als Ruhezeit. Das heißt, wenn du nach Hause gehen kannst, mit deinen Kindern essen kannst, aber das Telefon bei dir hast, falls ein Notfall reinkommst, dann bist du im Bereitschaftsdienst und dieser gilt noch als Ruhezeit. Wenn dann aber ein Telefon reinkommt, also ein Anruf und du hast einen Fall und du musst ausrücken, dann ist diese Zeit ab dem Punkt, wo du ins Auto steigst, bis du wieder zu Hause bist, Arbeitszeit. Und jetzt kommt es eben darauf an, wenn du viele Einsätze hast, dann hast du auch viel Arbeitszeit und dann kommst du allenfalls nicht auf diese 11 Stunden Ruhezeit. Und dann müssen sie nachgeholt werden. Also wenn du nur 6 Stunden Ruhezeit hattest, dann müsstest du noch 5 Stunden hinterher quasi bekommen. Und wenn es ganz extrem ist und du es nicht schaffst, 4 aneinanderhängende Stunden Ruhe zu bekommen, dann musst du die gesamten 11 Stunden nachholen. Also wird es sehr darauf ankommen, wie viel musst du in der Nacht arbeiten. Und jetzt kann man sagen, das ist schwer planbar, ob Fälle reinkommen oder nicht, das verstehe ich. Meistens aber, wenn man mit Tierarztpraxen spricht, haben sie Erfahrungswerte. Das ist die Realität. Sie wissen relativ gut, ob Fälle reinkommen oder nicht. Und wenn sie die Erfahrung haben, dass sie doch viele Fälle haben und immer sehr grenzwertig unterwegs sind, würde ich empfehlen, dass man die am Dienstag, einen freien Tag, einplant und erst am Mittwoch du wieder regulär arbeitest. Wieso? Der Grund dahinter ist auch der Schutz vom Arbeitnehmer einerseits mit der Ruhezeit eben, aber auch, dass nichts passiert. Wir gehen ins Thema Arbeitssicherheit, weil wenn du am nächsten Tag arbeitest, bist du vielleicht am Anfang noch im Adrenalin, aber irgendwann holt dich die Müdigkeit ein. Und dann ist das Risiko viel größer, dass du auch einen Fehler machst. Und der Fehler könnte bedeutsam sein. Und das möchte man vermeiden.
Musik. Wie sieht es dann aus, wenn ich den Bereitschaftsdienst in der Praxis mache? Oder genau. Was sind die Voraussetzungen, dass man das als Bereitschaftsdienst rechnen darf?
Genau. Wenn du den gesamten Bereitschaftsdienst in der Praxis machen musst, das auch so vorgegeben ist, dann zählt die gesamte Zeit vom Bereitschaftsdienst als Arbeitszeit. Das ist die große Ausnahme. Und das bedeutet natürlich dann halt auch, dass man wieder mit den Ruhezeiten schauen muss, mit den Pausen schauen muss und so weiter. Also es ist einiges komplexer. Kommt aber teilweise vor, gerade auch bei größeren Kliniken, wo man eben weiß, dass viele Fälle reinkommen. Die müssen das auch anders planen.
Carol, du hast vom Bereitschaftsdienst gesprochen, den man zu Hause machen darf, bis das Telefon kommt und man ausrücken sollte, muss, darf. Ist diese Bereitschaft bezahlt?
Ja, die Bereitschaft muss bezahlt werden, sie muss entschädigt werden. Da haben wir einen Bundesgerichtsentscheid, der das sagt. Das ist nicht im Gesetz, aber in Rechtsprechung. Aber es ist offen, wie du diese entschädigst. Also du könntest theoretisch sagen, das ist im Lohn enthalten, wird selten gemacht. Du könntest aber auch alternativ sagen, zum Beispiel pro Wochenende bekommst du 150 Franken, pauschal, fix einfach gegeben. Du könntest sagen, du wirst irgendwie beteiligt an irgendeinem Gewinn oder so. Und was du auch machen kannst, ist zum Beispiel eine Zeitgutschrift, wie die GST in ihrer Empfehlung mitarbeitet. Wir arbeiten mit 0,2 an quasi Zeitgutschrift. Und das ist so die Empfehlung, die wir haben. Und jeder Einsatz, den du machst, um das gegenüberzustellen, ist dann effektive Arbeitszeit. Die muss mindestens 1:1 zählen als Arbeitszeit. In der Nacht und am Sonntag können aber Zuschläge dazukommen. Aus diesem Grund empfiehlt auch die GST, mit einem Faktor von 1,2 zu arbeiten. Das ist für die regelmäßige Nacht- und Sonntagsarbeit.
Über die Nacht- und Sonntagsarbeit, das werden wir nicht heute besprechen, das ist nochmals ein Kapitel für sich. Nichtsdestotrotz, wenn irgendjemand Fragen an dich hat, kann er sich gerne an den Rechtsdienst wenden, unter anderem per Mail recht@gsdsvs.ch oder auch anrufen zu unseren Telefonzeiten. Oder viele Informationen findet ihr auch auf MyGSD auf dem Webportal. Carol, ich danke dir für das fachliche Gespräch. Jeder von meinen Gästen darf eine Frage ziehen aus unserer Blackbox. Juhu. Und diese beantworten, wenn er mag.
Morgenritual. Ja, mein Morgenritual ist fremdbestimmt. Ich habe eine 2,5-jährige Tochter und mein Morgen ist sehr durchgetaktet. Leider hat aber auch seine Vorteile. Aber es ist wirklich aufstehen, schnell anziehen, dann die Kleine wecken und alles bereit machen und so weiter. Aber ohne meinen Kaffee gehe ich nicht aus dem Haus. Das ist keine Chance. Ich habe regelmäßig gesagt, wenn man kleine Kinder hat, sind zwei Überlebensstrategien sehr wichtig. Das ist Kaffee und Humor.
Und Humor? Und wenn du hier bist, bevor das die erste Sitzung ist, geht das weiter. Es muss ein Kaffee sein und sonst läuft nichts.
Es hat schon einige Kaffees über den Tag verteilt, das gebe ich zu.
Ja, ich danke dir herzlich für das Gespräch, Carol. Wir haben noch mehrere Folgen zusammen, die wir aufnehmen werden. Ich freue mich darauf.
Danke auch dir, liebe Céline, für das Gespräch und jederzeit gerne wieder.
Wenn ihr draußen Inputs habt an uns zu dieser Folge oder Vorschläge habt für Gäste, die wir einladen könnten, meldet euch gerne bei uns. Wir haben eine E-Mail-Adresse podcast@gsdsvs.ch. Vielen Dank fürs Zuhören und auf ein andermal.